ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Das Landgericht Leipzig hat einen Präzedenzfall geschaffen. Gegen Dirk B., den ehemaligen Kopf von Kino.to, ist die bislang höchste Strafe in einem Urheberrechtsprozess verhängt worden.
Der Mann hatte Millionen erschwindelt durch den Diebstahl von Urheberrechten.
Über die Seite Kino.to konnten Internetnutzer gratis mehr als 100.000 raubkopierte Filme, Serien und Dokumentationen anschauen.
Der gelernte Fußbodenleger scheffelte Millionen mit den Klicks von illegalen Filmen.
Rund 3,7 Millionen Euro waren auf Konten des Angeklagten Dirk B. unter anderem in Dubai sichergestellt und vom Staat eingezogen worden.
Bei Dirk B., dem Chef, stellten die Ermittler Luxusautos sicher. Er lebte zwischenzeitlich in Spanien.
Mit diesen Ausschnitten aus Radio- und Fernsehbeiträgen begrüße ich Sie zu unserer neuen Podcast-Ausgabe von ARD Crime Time. Mein Name ist Mathis Kiesig und uns gibt es in der ARD Audiothek, und zwar werbefrei, finanziert durch Ihren Rundfunkbeitrag. Scheinbar kostenlos und finanziert durch Werbung war das Phänomen, über das wir diesmal sprechen. Wer um die 2000er und Anfang der 2010er Jahre viel im Internet unterwegs war und sich für Filme interessierte, der erinnert sich sicher an die verschiedenen Streaming-Seiten. Und die bekannteste von ihnen war wohl Kino.to. Eine große Online-Plattform für Kinofilme und Serien mit blauem Hintergrund, vielen Werbebannern und links oben im Eck die beiden Hauptfiguren aus dem Film Avatar mit ihren spitzen Ohren. Dass bei Kino.to einiges nicht mit rechten Dingen zuging, das haben wir eben schon in den eingespielten Ausschnitten gehört. Es geht zwar nicht um Mord, Totschlag oder Entführung, wie das sonst so oft bei uns im Podcast der Fall ist, aber immerhin um ein jahrelanges Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Betreibern und ihren Widersachern, um eine überforderte Justiz, um große Träume und zerstörte Freundschaften. Mit dem kriminellen Gebaren rund um Kino.to intensiv beschäftigt hat sich meine Kollegin Maxi Römelt. Sie hat zusammen mit ihrem Team einen ganzen Podcast rund um Kino.to für die ARD produziert, den Sie ebenso wie unseren ganz werbefrei und legal in der ARD Audiothek hören können. Willkommen hier im Podcast, Maxi.
Danke, hi.
Du bist ja jetzt das erste Mal bei uns zu hören, daher eine Bitte an dich. Kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen vorstellen?
Ja, gern. Ich bin Maxi Römelt, ich bin Journalistin. Arbeite für die Pro Bono Fernsehproduktion, mache also vor allem Dokus fürs Fernsehen. Und jetzt hoste ich eben den Podcast Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution. Den habe ich recherchiert zusammen mit meinem Kollegen Tim Haas und geschrieben mit Sophia Wetzke, die auch für die Dramaturgie zuständig war.
Was persönlich verbindet dich denn mit dem Thema Kino.to und wie seid ihr auch dazu gekommen, jetzt diesen Podcast zu produzieren?
Kino.to, würde ich sagen, ist einfach Teil meiner Jugend. Ich glaube, das können ziemlich viele Leute nachvollziehen. Also als diese Seite aufkam, da war ich 15, also ziemlich genau die Zielgruppe, schätze ich. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an diese blaue Seite und wie man die aufgerufen hat und dieses bisschen verbotene Gefühl, wenn man da im Kinderzimmer draufgeklickt hat. Und daran habe ich mich einfach erinnert und wollte wissen, was ist eigentlich mit dieser Seite passiert? Und das haben wir jetzt eben in dem Podcast herausgefunden.
Mir geht's da ganz genauso. Ich war auch als Student und Schüler Nutzer dieser Streaming-Seiten. Diese rechtliche Grauzone, dieses leicht Verbotene, das hatte man schon auch im Hinterkopf. Also mir ging es da ganz genauso. Und wir kommen ja später dann auch noch darauf, wie diese Seite dann abgeschaltet wurde und wie es uns sozusagen als Nutzerinnen und Nutzern dann auch irgendwie ging. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wann ist denn diese Idee für dieses Filmportal entstanden und wer hatte die eigentlich?
Genau, da müssen wir ein bisschen zurückspulen. Die Geschichte beginnt nämlich ein paar Jahre, bevor Kino.to dann wirklich online geht. Das war Anfang der 2000er in Leipzig. Dort lebte Dirk B., der ist damals Anfang 30 und baut 2002 zunächst eine Seite auf, die heißt Saugstube, saugstube.com. Das war so ein bisschen der Vorgänger von Kino.to. Es war eine Linksammlung für illegale Filmdownloads über eMule. Das kennen vielleicht noch manche, das war ein File-Sharing-Client. Davon gab es damals ganz viele. Ich habe zum Beispiel LimeWire genutzt, das kennt man vielleicht auch. Und diese erste Seite baut er auf mit Unterstützung von einer kleinen Gruppe von Leuten. Zum Beispiel ist ein Freund dabei, der das Design macht. Und diese Seite läuft ganz gut. Die Community wächst, beteiligt sich auch daran, dass die Seite besser wird. Und irgendwann macht er dann auch schon erste Einnahmen durch Werbeanzeigen mit dieser Seite.
Ihr habt auch versucht, mit Dirk B. in Kontakt zu kommen. Wie ist das denn gelaufen eigentlich?
Ja, natürlich wollten wir dringend mit Dirk sprechen und haben ihn über verschiedene Wege kontaktiert. Ich habe ihm über Insta geschrieben, über Facebook. Mein Kollege Tim hatte auch Kontakt zu seinem Anwalt. Aber Dirk hat nicht reagiert. Wir konnten also nicht mit ihm sprechen, aber wir konnten uns trotzdem mit seiner Perspektive auf das Ganze beschäftigen.
Denn es gibt ein Buch, die nennt sich Die Wahrheit über Kino TO, was wirklich geschah. Und hinter diesem Buch soll Dirk B. stecken. Wir formulieren das bewusst ein bisschen vorsichtig, denn als Autor aufgeführt wird dort ein Peter L. Dojo. In diesem Buch erzählt Dirk B., wie sich der Erfolg von der ersten Seite saugstube.com auf sein Leben ausgewirkt hat.
Ich verdiene jetzt in der Woche fast genauso viel wie als Fußbodenleger im Monat. Mit dem Unterschied, dass ich mich nicht mehr kaputt mache und zusätzlich jede Menge Spaß habe. Der alten Branche kehre ich vollständig den Rücken und widme mich nur noch meinem Baby. Meine Entscheidung ist richtig. Das spüre ich. Sie zahlt sich in barer Münze und einem deutlich entspannteren Leben aus.
Er schildert also, wie scheinbar einfach er zu einem reichen und entspannten Leben gekommen ist und er dadurch sein altes Leben zurücklassen konnte. Über dieses Buch, aus dem das Zitat stammt, sprechen wir später nochmal. Und die Zitate habt ihr für euren Podcast von Tom Vlaschia einsprechen lassen. Fans von Game of Thrones werden seine Stimme sicherlich schon erkannt haben. Und passende Side Note, GOT ist ja tatsächlich die am meisten raubkopierte Serie der Welt. Die Rede war eben ja von alte Branche, Fußbodenleger. Was ist denn Dirk B. für ein Mann? Kannst du ihn uns noch ein bisschen näher beschreiben?
Dirk B. wächst in der DDR auf, geht zur Schule in Leipzig und bricht die aber ab nach der 8. Klasse und macht dann stattdessen eine Ausbildung zum Dreher, also mit schweren Maschinen in der Industrie. Und dann kommt die Wende und er verliert seinen Job. Dann wechselt er erstmal die Branche und wird Fußbodenleger. Erst angestellt, irgendwann macht er sich dann auch selbstständig. Aber mit der Firma läuft es nicht so gut. Irgendwann geht sie pleite. Aber er hat eben Erfolg im Internet mit seiner Seite der Saugstube. Und den Erfolg sieht man ihm auch durchaus an. Also er investiert sein Geld zum Beispiel ganz gern in schicke Autos.
Und mit so einem teuren Auto fällt er dann auch auf, als er das erste Mal vor Gericht muss. Im Jahr 2003 ist das. Da hat er nämlich eine Anzeige wegen Urheberrechtsverletzung am Hals und es folgt eine Hausdurchsuchung und die Anklage. Maxi, was genau wird ihm denn dort vorgeworfen und von wem?
Genau, er wird angezeigt wegen der Saugstube. Und irgendwann steht tatsächlich die Polizei vor der Tür und durchsucht seine Wohnung. Es geht dabei, du hast ja schon gesagt, um Urheberrechtsverletzungen. Die Saugstube ist ja eine Sammlung von Links, unter denen man dann diese sogenannten Raubkopien downloaden kann. Die Downloads selbst sind nicht auf der Seite, es geht nur um die Links. Und damals gibt es eine Gruppe, die möchte natürlich verhindern, dass diese Raubkopien verbreitet werden. Und das ist die GVU.
Und diese GVU ist die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber damals hat sie eine wichtige Rolle gespielt. Wie ist denn diese GVU aufgebaut und welche Rolle wird sie jetzt auch noch in der weiteren Geschichte spielen?
Die GVU war ein Lobbyverband der Kreativwirtschaft, also der Film- und Musikindustrie, und wurde Mitte der 80er gegründet, um eben Urheberrechtsverletzungen zu verfolgen. Die gab es ja auch schon lang, bevor es das Internet gab. Also auch VHS-Kassetten wurden kopiert oder sogar Filmrollen im Kino. Und das ist eben ihre Aufgabe, die zu verfolgen. Sie machen aber auch Kampagnen. Daher kennen Sie vielleicht noch einige von uns. Es gab diese Kampagne Raubkopierer sind Verbrecher. Die lief oft im Kino oder im Vorspann bei einer DVD. Da kamen dann so Spots, zum Beispiel, da steht eine Mutter mit ihren Kindern vor den Gefängnismauern und singt Happy Birthday für den Vater, der im Gefängnis wegen Raubkopien sitzt. Das war damals sehr weit verbreitet. Diese Spots kennt, glaube ich, eigentlich jeder. Und in dieser Kampagne, da steckte auch die GVU mit drin. Und eben den Urheberrechtsverletzungen auf den Grund zu gehen und solche Kampagnen zu finanzieren, dieses Geld hat die GVU selbst aus der Branche bekommen. Also da gab es Verleiher, Produktionsfirmen, Verbände, die waren alle Mitglied in diesem Verein und haben das finanziert.
Und diese GVU wird eben auf die Seite saugstube.com aufmerksam, schaut, wer dann dort als Seitenbetreiber eingetragen ist und so stößt, jetzt vereinfacht mal gesagt, dann auf eben Dirk B. und stellt Strafanzeige. Mit welchem Ergebnis?
Es kommt dann zu einem Prozess vor dem Amtsgericht Leipzig. Aber die Saugstube, die Seite selbst, ist vor Gericht eigentlich kaum ein Thema. Man muss sich vorstellen, das war damals noch ziemlich Neuland für die Justiz. Mehr Thema war tatsächlich, dass man bei dieser Durchsuchung bei Dirk auf der Festplatte 15 raubkopierte Filme gefunden hat. Und letztendlich verurteilt wurde er im Juni 2004 nur für diese 15 Filme, für die unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke in 15 Fällen. Und da gab es eine Geldstrafe von 3.900 Euro.
Und am Tag der Verhandlung sorgt Dirk B. dann eben für Aufsehen, womit wir wieder bei dem Thema der erwähnten teuren Autos sind. Was da passiert, beschreibt Detlef Walser. Er ist damals Privatermittler der GVU.
Mein Kollege hat ein Einparken gesehen, der kam im Jaguar. Er war damals, soweit ich mich entsinne, arbeitslos und von Beruf Fliesenleger. Kam mit dem Jaguar zu Gericht gefahren und dann ist er sofort in die Zahlstelle runtergegangen und hat seine Geldauflage sofort einbezahlt. Und dann ist er mit seinem Jaguar wieder abgeflogen.
Auch in den folgenden Jahren ist Dirk B. offenbar finanziell ganz gut aufgestellt. 2005 zieht er, mittlerweile verheiratet und Vater einer kleinen Tochter, nach Lloret de Mar in Spanien. Dort eröffnet er eine Firma für Internetdienstleistungen und das ist dann auch die Zeit, in der die Idee für KinoTO entsteht. Maxi, wie geht's jetzt weiter?
Im Buch wird das Ganze so erzählt, da beschreibt Dirk, er hätte diesen Einfall angeblich auf der Toilette gehabt. KinoTO soll so ein bisschen die Rettung sein, denn das ist die Zeit der Abmahnwellen. Es gab damals viele Rechtsanwälte, die Briefe verschickt haben wegen heruntergeladener Filme oder Musik und eben Geld dafür eingetrieben haben. Ich glaube, jeder kennt so jemanden, der damals solche Abmahnbriefe bekommen hat. Dirk sieht es als eine Gefahr. Und KinoTO scheint die Rettung dafür zu sein.
Und eben auch eine Chance sieht Dirk B. darin und eben eine potenzielle sehr große Zielgruppe, die du ja auch gerade schon geschildert hast. Und das wird auch in dem Buch Die Wahrheit über KinoTO, was wirklich geschah, nochmal beschrieben. Dort wird nämlich Dirk B. als eine Art Robin Hood für verfolgte Filmfans dargestellt.
Ich will den Menschen da draußen helfen, einfach und bequem Filme und Serien zu schauen. Sie sollen geschützt werden vor den Machenschaften der Filmindustrie. Und der Abzocke der Anwaltmafia.
Und dafür hat er eine einfache, aber doch clevere Idee, wie er die Abmahnungen umgehen kann. Und dafür müssen wir kurz ein bisschen technisch werden. Maxi, du hattest das ja auch gerade schon angesprochen. Wir brechen das jetzt wirklich runter zum Verständnis. Bei der Saugstube ging es vereinfacht gesagt um File-Sharing. Es gab Links, die dann eben zu Downloads geführt haben. Also es geht um das Herunterladen von Filmen und diese Filme wurden dann auf den Festplatten der Nutzerinnen und Nutzer gespeichert. Bei KinoTO ist das anders. Hier werden die Filme zum Streamen angeboten mit Links, die zu extra Services führen. Und diese sind aber zwar auf KinoTO durch Player eingebettet, allerdings gibt es eben ein fremdes Angebot, das nur auf KinoTO über diesen Link eben erreicht werden kann. Maxi, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal den wichtigen Unterschied zwischen File-Sharing auf der einen Seite und eben diesen Links bei KinoTO auf der anderen Seite erklären?
Im Gegensatz zum File-Sharing wird beim Streamen nichts auf den Rechner heruntergeladen. Es wird nur kurz zwischengespeichert. Und außerdem lassen sich auch die IP-Adressen der Nutzer beim reinen Streamen nicht zurückverfolgen. Insgesamt war das Streamen damals vor allem einfach eine rechtliche Grauzone.
Im Verlauf des Podcasts werden wir noch weitere verschiedene Menschen kennenlernen, die Dirk beim Aufbau und Betrieb von KinoTO unterstützt haben. Von einem befreundeten Designer haben wir schon gehört. Er heißt Markus und er ist einer von den wenigen Beteiligten, mit denen du sprechen konntest. Der ist seit der Saugstube ja schon dabei. Und im Interview hat er dir erzählt, was ihn angetrieben hat, auch bei KinoTO mitzumachen.
Das Finanzielle. Bin ich ganz ehrlich, ja. Ich hatte ja auch keinen Einblick darauf, wie viele Besucher da die Webseite hat oder keine Ahnung. Für mich war es einfach nur, ich kann meine Familie ernähren und das war dann mein Geldgeber.
Wie hast du denn Markus wahrgenommen? Warum hat er mit dir gesprochen, auch im Gegensatz zu vielen anderen?
Ja, Markus hat uns bei sich zu Hause empfangen. Wir hatten auch ein paar Mal Kontakt davor, bis das dann wirklich geklappt hat. Ich habe auch einige andere Leute kontaktiert, die mit KinoTO zu tun hatten. Und die meisten, also so wirkt es auf mich, wollten mit diesem Thema eigentlich eher abschließen und nicht darüber reden. Aber bei Markus gab es dann doch eine Sache, die ihn zu dem Nachspiel von KinoTO immer noch beschäftigt hat. Und darüber haben wir dann bei ihm zu Hause am Esstisch geredet.
Wir kommen jetzt nochmal auf dieses Buch zu sprechen. Wir hatten es schon angekündigt, das Buch heißt Die Wahrheit über KinoTO und im Untertitel steht, was wirklich geschah vom Gründer Dirk Böttcher. Was ist das denn eigentlich genau für ein Buch? Hat es wirklich Dirk B. geschrieben, der mit Nachnamen ja gar nicht Böttcher heißt?
Das ist ein 200 Seiten langes Buch, erschienen im Jahr 2021. Es ist selbst verlegt als Book on Demand, also ein Druck nur auf Abruf. Und genau, auf dem Cover wird eben als Autor ein Peter L. Dojo genannt. Ich habe den Namen gegoogelt, es gibt da keine anderen Veröffentlichungen, man findet auch niemanden unter diesem Namen im Netz. Also es war ein bisschen merkwürdig. Es gab eine Kontaktaufnahme. Ich habe mit ihm Mails geschrieben und wir haben auch einmal ganz kurz telefoniert. Aber danach habe ich nie wieder was von ihm gehört. Wir wissen also nicht so viel über Peter El Duyo. Das Buch selbst hat auf jeden Fall sehr viel Insiderwissen. Also viele Schilderungen im Buch könnten schon stimmen. Es ist auch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Es gibt schon ein bisschen Selbstverherrlichung. Es ist eine Abrechnung mit den deutschen Behörden und dem Rechtssystem, den Medien und auch manchen Mitstreitern. Also es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Und nicht im Buch steht zum Beispiel, dass fast alle aus seinem Team neben ihrer eigentlichen Aufgabe, wie zum Beispiel Designer, eine weitere Rolle einnehmen. Sie bekommen eine sogenannte Hoster-Aufgabe. Also sie werden Hoster, auf denen dann Werbung geschaltet wird. Und so auch Markus.
Der kam ja dann irgendwann zu mir und hat mich gefragt, ob ich auch einen Server haben möchte, wo ich quasi meine Filme mit anbiete. Und dann ist einem erstmal bewusst geworden, was da tatsächlich abgeht.
Ja, Markus hat ja vorher vor allem die Grafik für die Seite gemacht. Also wenn man an KinoTO zurückdenkt, diese ikonische blaue Grafik mit den zwei Avatarfiguren, den Navi oben links, die hat er gemacht. Und selbst einen Hoster zu betreiben, ist dann doch nochmal was ganz anderes. Das erfordert vermutlich auch viel mehr Arbeit als diese Grafik, die er einmal erstellt hat. Und da sieht er dann eben auch, was mit Werbung wirklich so zu verdienen ist auf solchen Seiten und kann sich wahrscheinlich ausrechnen, dass Dirks Einnahmen noch wesentlich höher sind als seine. Spätestens als Dirk dann eine große Finca auf Mallorca sich zulegt und seine Mitarbeiter an seinem Geburtstag dahin einlädt und auch noch mit auf eine Yacht mit aufs Meer nimmt, da wird wahrscheinlich den anderen auch klar, dass Dirk schon wirklich sehr gut verdient.
Ein weiterer Unterstützer der ersten Stunde ist ein junger Programmierer aus Norddeutschland. Dirk nennt ihn Ishikawa. Der geht Anfang der 2000er noch zur Schule, als Dirk ihn für die Saugstube ins Boot holt. Und später, als Dirk den Plan für KinoTO entwickelt, weiht der Ishikawa auch direkt mit ein. So wird es zumindest beschrieben im Buch Die Wahrheit über KinoTO, was wirklich geschah.
Wir telefonieren eine gute halbe Stunde. Wir reden über meinen Vorschlag, eine Streaming-Seite auf die Beine zu stellen. Der Typ am anderen Ende der Leitung ist begeistert und findet die Idee cool. Ich fühle innerlich, dass ich einen Profi für mein neues Projekt an der Strippe habe.
Dirk B. vermittelt also den Eindruck, als hätte er da einen Gleichgesinnten gefunden und dass der Funke zwischen beiden direkt überspringt. Obendrein, wie Dirk B. später noch beschreibt, soll Ishikawa ein ziemlich genialer Programmierer sein, der in einem wahnsinnig hohen Tempo arbeitet. Welche Aufgabe hat denn Ishikawa bei KinoTO?
Genau, du hast es ja schon gesagt, Ishikawa war sowas wie so ein IT-Wunderkind, so wird er irgendwie von allen immer beschrieben. Er war der Chefprogrammierer und damit der zweitwichtigste Mann von KinoTO. Irgendwann soll ihm sogar die Leitung übertragen worden sein. Es gab damals immer wieder neue Versionen, es mussten Sachen aktualisiert werden an der Seite, das war immer er. Er hat sehr viel gearbeitet und hat aber auch, soweit ich das nachvollziehen kann, an den Gedanken von KinoTO geglaubt. Er wird aber auch zum Ende hin vor allem recht gut bezahlt. Das muss man auch dazu sagen, zu seiner Motivation. Ich habe tatsächlich zu ihm Kontakt gehabt. Ich wollte natürlich auch gerne mit ihm sprechen. Er hat mir aber sehr freundlich abgesagt und hat mir in seiner Absage beschrieben, dass er sein Mitwirken bei KinoTO mittlerweile als Fehlentscheidung sieht, die auch noch lange Nachwehen für ihn hatte.
Im Laufe der Zeit kommen dann noch weitere Mitarbeiter hinzu, beispielsweise sogenannte Uploader und auch Leute, die Links prüfen. Kannst du uns noch etwas dazu sagen, auch um diese Abläufe in diesem Team zu verstehen?
Also Uploader sind diejenigen, die die Filme zur Verfügung stellen, also die quasi hochladen auf den File-Hostern, auf diesen Speicherplätzen im Internet. Die Filme selbst bekommen die Uploader aus der File-Sharing-Szene. Also zum Beispiel, indem sie sich die von anderen Seiten klauen oder indem sie Zugänge zu den geheimen Servern der Szene hatten. Dann gab es noch die Linkprüfer und die hatten eben die Aufgabe, genau zu schauen, ob die Links, die die Uploader in KinoTO hochladen, ob die auch wirklich funktionieren. Führen die wirklich zu den Filmen? Was für Filme sind das? Also Dirk hat zum Beispiel keine Pornos erlaubt auf KinoTO und auch keine russischen Filme, weil das die Behörden in Russland, wo die Server standen, auf den Plan hätte rufen können. Und zuständig für diese Prüfung der Links ist bei KinoTO ein Ehepaar aus Ostfriesland.
Im Jahr 2008 bringt Dirk B. das Internetportal KinoTO an den Start. Eine Art Suchmaschine, die auf Streams illegal kopierter Filme und Serien verlinkt. Die Seite ist in Deutschland sehr schnell sehr erfolgreich. Sie bekommt pro Tag bis zu 4 Millionen Klicks. Maxi, wie ist denn dieser Erfolg zu erklären? Gab es damals niemanden, der etwas Ähnliches irgendwo im Internet anbieten konnte?
Es gab davor eigentlich nichts Vergleichbares, zumindest nicht in Deutschland. Es war ja auch wirklich verlockend. Man konnte aktuelle Filme und Serien bequem von zu Hause auf dem Sofa schauen. Scheinbar kostenfrei, man musste nicht warten, bis der Film im Kino läuft und dann auch noch Eintritt bezahlen. Also man kann schon irgendwie sagen, das war eine kleine Revolution. Plötzlich hatte jeder Zugang zu Kultur im Netz. Also jemand auf dem Dorf genauso wie jemand in der Großstadt, ob man nun Geld hatte oder nicht. KinoTO war einfach das Portal für Filme und Serien im Netz. Und weil das so gut funktionierte und das natürlich auch anderen auffiel, dauerte es nicht lange und dann gab es auch Konkurrenz. Dann kamen andere Portale, Movie2K zum Beispiel, kennt vielleicht auch noch einige. Und diese Portale haben sich dann untereinander durchaus auch Attacken gegenseitig geliefert.
Und um sich vor diesen Attacken auch zu schützen, hatte KinoTO einen Sicherheitschef. Sein Name ist Arvid. Und auch ihn hast du ein bisschen kennenlernen können. Was kannst du uns denn über ihn sagen?
Ja, Arvid ist in Kasachstan aufgewachsen. Er hat mir eine Geschichte erzählt, wie er dort als Kind auf dem Basar unterwegs war und es immer aktuelle Filme aus dem Kino auf VHS-Kassetten einfach zu kaufen gab. Und er sagt, das hat ihn irgendwie geprägt, diese Auswahl, diese Freiheit, die es da gab. Mit 13 ist er dann mit seiner Familie nach Deutschland gezogen, in einen kleinen Ort an die Ostsee. Und er hat sich immer schon sehr für Computer interessiert. Also während sein Bruder daran vor allem gespielt hat, wollte er wissen, wie der Computer funktioniert. Und so hat er sich relativ schnell zu einem leidenschaftlichen Hacker entwickelt.
Heute lebt Arvid immer noch an der Ostsee und dort hast du ihn auch getroffen. Wie war das und warum hat er dich, wie viele andere es auch getan haben, wir haben das schon drüber gesprochen, eben nicht abblitzen lassen?
Genau, wir sind zu zweit hingefahren, mein Kollege Tim und ich. Wir waren verabredet vor einem Kleingartenverein und haben dann da gewartet und waren uns erst gar nicht sicher, ob er jetzt überhaupt kommt. Dann kam er aber doch und war eigentlich ein relativ unscheinbarer Typ, hat uns mitgenommen in seinen Garten. Da haben wir dann das Interview geführt vor seinem Gartenhaus, so überdacht. Es war ziemlich kalt, das weiß ich noch. Und er hat uns sogar Essen und Getränke mitgebracht. War also wirklich eigentlich sehr nett, vielleicht nicht das, was man erwartet von so einem Hacker. Er hat aber auch sich selbst beschrieben als einen guten Hacker, also jemanden mit moralischen Intentionen. Und vielleicht war das auch so ein bisschen die Motivation dahinter, warum er dann mit uns sprechen wollte.
Und wie kam Arvid letztlich zu KinoTO? Was hat er euch da erzählt?
Ja, Arvid hat in einem Forum gelesen, dass KinoTO angeblich gehackt wurde. Und das wollte er überprüfen. Es hat sich dann herausgestellt, das stimmte gar nicht. Aber Arvid wollte trotzdem sich anschauen, ob man KinoTO denn hacken könnte. Und er hat es dann eben geschafft. Er hat einen Fehler beim Login gefunden und ein kleines Skript geschrieben, das diese Lücke ausgenutzt hat. Und genau, das hat er mir so erzählt.
So hatte ich dann komplett alle Passwörter gehabt. Und dann hatte ich auch den entsprechenden Zugriff zu den privaten E-Mails und dann auch alle Namen im Klartext. Also Anschrift, Name, generell, also im Prinzip alles.
Und mit diesen Informationen hat er dann eben Dirk B. angeschrieben. Aber nicht, um ihn zu erpressen.
Ich habe nicht lang um den Brei drumherum geredet. Ich habe ihn direkt, also alles, was ich hatte, mit allen offenen, also mit allen Daten und habe ich ihn dann über Java gesendet. Und ja, erstmal kam nichts. Ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde, glaube ich. Dann hat er gefragt, was ich möchte und ich habe gesagt, ich möchte gar nichts. Und das haben die mir wohl nicht abgekauft. Und dann habe ich gesagt, ich helfe ihm, die Lücken zu schließen. Ich habe die Seite gemocht, auch vom ersten Tag an. Und für mich war es wichtig, dass dieses Konstrukt nicht zerstört wird. Zumindest noch nicht jetzt.
Arvid und Dirk treffen sich dann in Hamburg. Dirk bleibt noch so ein bisschen misstrauisch, was Arvid eigentlich wirklich von ihm will. Aber er entscheidet sich, den potenziellen Feind zum Freund zu machen. Und so wird Arvid dann Sicherheitschef bei KinoTO und arbeitet ab diesem Punkt eng mit dem Programmierer Ishikawa zusammen.
Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, über Maxis Besuch bei Arvid im Kleingarten und über die Angriffe auf verfeindete Portale, was bei Kino.to in Arvids Aufgabenbereich fällt, darüber gibt es noch viel mehr zu erzählen. Und wer sich dafür interessiert, dem sei Maxis fünfteiliger Podcast unter der Regie von Max Stern empfohlen. Der Podcast heißt Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution und ist zu finden in der ARD-Audiothek. Den Link gibt's natürlich im Beschreibungstext zu unserer Podcast-Folge. Dass Cyberangriffe auf unliebsame Konkurrenten nicht legal sind, das versteht sich von selbst. Wie aber ist es denn mit dem Portal an sich? Inwiefern ist diese Sammlung von Links zu illegal beschafften Filmen denn rechtlich in Ordnung? Die Filmindustrie, die mit ihren Wirken Geld verdienen möchte, dürfte sich ja das nicht einfach so tatenlos angesehen haben.
Ja, die Nutzung von solchen Seiten war eine rechtliche Grauzone, aber die Seite selbst eben nicht. Im Buch beschreibt Dirk, dass es ja auch nur eine Linksammlung gewesen sei. Er vergleicht das sogar mit Google. Aber man sieht ja auch schon daran, dass es eben kein Impressum gab und dass die Macher von Kino.to sich vor den Behörden versteckt haben, dass sie eben auch selbst wussten, dass das Ganze nicht so ganz sauber sein konnte. Und sie haben ja nun auch selbst Filehoster betrieben. Und das waren die Seiten, auf denen dann wirklich die raubkopierten Filme lagen, auf denen man die schauen konnte. Das war also keine Linksammlung mehr. Und über die Art, wie Geld mit Kino.to verdient wurde, kann man auch nochmal sprechen. Das ist auch so eine Sache. Da gab es zum Beispiel Werbung für Abo-Fallen. Das war kein sauber verdientes Geld. Natürlich hatte die GVU Kino.to, sobald die Seite online war, sehr, sehr schnell auf dem Schirm und hat alles daran gesetzt, die Macher ausfindig zu machen. Und dafür haben sie eben ihre Privatermittler losgeschickt.
Und von Seiten der Behörden, inwiefern ermittelt denn die deutsche Polizei?
In den Anfangsjahren zwischen 2008 und 2010 gab es zwar erste Ermittlungen, aber keine, die zu irgendwas geführt hätte. Die Macher von Kino.to blieben immer im Dunkeln. Man kam ihnen nicht auf die Schliche und so lag es eben an der GVU, sich Kino.to an die Fersen zu heften. Sie haben da zum Beispiel mit der niederländischen Anti-Piracy-Organisation Brein kooperiert, also quasi dem niederländischen Äquivalent der GVU, um die Server von Kino.to hochnehmen zu lassen. Die standen damals noch in den Niederlanden. Dirk war allerdings schneller und hat zu diesem Zeitpunkt die Server dann nach Russland umziehen lassen, sodass das nicht geklappt hat. In Russland war die Seite dann deutlich sicherer, denn in Russland interessierte sich eigentlich niemand dafür, solange keine russischen Filme auf der Plattform landeten.
Dirk B. kann also lange ziemlich ungestört von den Behörden seine Streaming-Plattform Kino.to betreiben. Bis zum 8. Juni 2011. An diesem Tag ändert sich alles, kann man so sagen. Nicht nur für Dirk B. und seine Mitstreiter, auch für die Nutzerinnen und Nutzer von Kino.to. Dirk B. bekommt nämlich Besuch, als er sich gerade in seinem Zweitwohnsitz in einem Penthouse in Leipzig aufhält. Maxi, was ist an diesem Tag los?
An diesem Tag gibt es eine Razzia in 5 Ländern in Europa. Es gibt 35 Durchsuchungen. Allein in Deutschland waren mehr als 250 Polizisten und Steuerfahnder im Einsatz, unterstützt von 17 Computerexperten. 13 Leute, unter anderem eben Dirk, werden an diesem Tag verhaftet. Ein 14. schafft es sogar zu fliehen und wird erst später festgenommen. Das war schon ein Ausmaß, das kannte man vorher nicht so. Vor allem nicht, wenn es um Urheberrechtsverletzungen geht. Und Dirk, du hast ja gerade schon gesagt, wird eben in seinem Penthouse in Leipzig, in seiner Zweitwohnung, vom SEK festgenommen. Angeblich schafft er es aber noch, einen Zettel, auf dem Passwörter stehen, im Klo runterzuspülen. Also so steht es zumindest im Buch.
Und die Ermittlungen des Landeskriminalamts Sachsen leitet damals Kriminalhauptkommissar Jens Teubel. Zu der Geschichte mit der Toilette sagt er Folgendes.
Das habe ich gelesen, muss ich sagen, war etwas, da musste ich schon etwas schmunzeln. Wenn es tatsächlich so gewesen ist, Hut ab, ja, Respekt, wenn er das so hingekriegt hat. Das sind taktische Fehler, da muss man draus lernen. Das passiert aber, das sind alles Menschen, auch meine Kollegen. Und sollte nicht passieren, aber es kann passieren.
Dass Dirk B. angeblich einen Zettel mit Passwörtern die Toilette runterspült, hilft übrigens nicht gegen die Abschaltung von Kino.to. Denn der Programmierer Ishikawa, der ebenfalls festgenommen wird, rückt die Passwörter dann doch schnell raus. Und damit sperrt die Polizei die Adresse kino.to noch am gleichen Tag und versieht sie mit einem Hinweis. Der lautet damals: Die Domain zur von Ihnen ausgewählten Webseite wurde wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung zur gewerbsmäßigen Begehung von Urheberrechtsverletzungen geschlossen. Und unter anderem die MDR-Sendung Sachsen-Spiegel berichtet damals.
Der Generalstaatsanwaltschaft Dresden ist ein Schlag gegen Raubkopierer im Internet gelungen. Die Sondereinheit INES führte Razzien in Leipzig und Zwickau, aber auch in Frankreich, Holland und Spanien durch. Dabei sperrten die Ermittler die Internetseite kino.to. Dort wurden Kinofilme bereits kurz nach ihrem Erscheinen illegal zum Anschauen hochgeladen. Die Seite wurde bislang täglich von über 4 Millionen Menschen genutzt. Laut Staatsanwaltschaft entstand der Filmwirtschaft ein finanzieller Schaden im siebenstelligen Bereich.
An diesen Hinweis auf Kino.to kann ich mich auch noch lebhaft erinnern. Das hat damals schon irgendwie für Unruhe, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Freunden gesorgt, weil man einfach nicht wusste, was es jetzt damit auf sich hat. Und wir hatten über diese rechtliche Grauzone schon gesprochen, dass man selbst auch nicht so genau wusste, inwiefern man sich dort strafbar gemacht hatte oder nicht. Also da gab es schon eine Verunsicherung damals auch bei vielen jungen Menschen. Insgesamt, hattest du gesagt, werden an diesem Tag 13 Menschen festgenommen, später noch ein 14. Wer neben Dirk B. und dem Programmierer Ishikawa ist denn noch festgenommen worden?
Festgenommen wird Markus, der Grafiker, über den wir schon gesprochen haben. Auch Dirks Schwager wird festgenommen. Der war als Admin für die Seite tätig. Ebenso ein Mann aus Zwickau, der sich um die Server gekümmert hat. Außerdem werden noch Betreiber von Filehostern und Uploader festgenommen und sogar manche der Freundinnen und Frauen werden vernommen an dem Tag. Es gibt aber auch Menschen hinter Kino.to, die sie an dem Tag nicht erwischen.
Und mit Markus, dem Designer, hast du auch über seine Festnahme gesprochen und er kann sich noch sehr genau erinnern, wie das war an jeden Morgen, als er gerade mit seinem Hund Gassi gegangen ist.
Beim Rausgehen habe ich dann schon gemerkt, irgendwas passt hier nicht. Ja, da standen Autos, die sonst noch nie standen. Dann sind auch, ich glaube, ein oder zwei Leute ausgestiegen. Die haben dann dort ins Gebüsch gepinkelt. Also das war völlig skurril. An der Hauptstraße sprangen dann die Türen von den Autos auf. Dann standen, ich weiß nicht, wie viele Leute vor mir mit gezogener Pistole. Ich sollte bitte meine Hände aus den Taschen nehmen. Und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt hier los? Und ja, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Hatte ich, ich glaube, Kabelbinder dran. Bin dann erstmal in den Transporter geflogen, also sehr unsanft.
Und danach nimmt das Landeskriminalamt Sachsen seine Wohnung auseinander, in der er bis dahin mit Frau und Kind lebt.
Wir sind dann, glaube ich, mit nach Hause, weil der Gerichtsvollzieher war ja schon da. Die haben ja schon gewartet, meine Bude leer zu räumen. Ne, die haben ja wirklich bei mir alles rausgenommen. Fernseher, Computer, Kindcomputer, Spielekonsolen, Armbanduhren, Fahrräder. Also die haben bei mir wirklich alles mitgenommen. Alles. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie sowas generell abläuft. Ich meine, man sieht zwar mal einen Film, ne, wo so eine Situation sind, aber du selber, also ich war an dem Tag völlig, völlig fertig.
Aus deiner Sicht, Maxi, wie ist denn dieses filmreife Vorgehen der Polizei mit dem SEK im Falle von Betreibern einer Streaming-Plattform anzusehen? Es geht ja schließlich nicht um Kapitaldelikte wie Mord oder Totschlag.
Ja, darüber habe ich mit Kommissar Teubel von der INES, der integrierten Ermittlungseinheit von dem LKA Sachsen, auch gesprochen. Er hat mir das so erklärt. Bei Verbrechen im Netz gäbe es immer das Risiko, dass die Verdächtigen einen Knopf drücken oder zum Handy greifen und dann eben Beweismittel vernichten könnten. Einfach so per Knopfdruck. Und deswegen müsse man da so schnell an den Leuten dran sein. Das war seine Erklärung für das Vorgehen. Aber man hat es ja eben gerade schon an dem O-Ton von Markus gemerkt. Diese Aktion hat ihn sehr mitgenommen. Und nicht nur das. Er war auch jetzt noch über 10 Jahre später ganz schön schockiert davon, wie man ihn da behandelt hat. Und ich habe auch mit einem Uploader gesprochen, der an dem Tag festgenommen wurde. Der hat mir erzählt, dass er noch heute eine Angststörung hat wegen dieser Razzia-Erfahrung. Also da verstehe ich schon, dass man das Vorgehen der Polizei hier auch kritisch sehen kann.
Neben den Aktionen in Deutschland gibt es, wir hatten schon darüber kurz gesprochen, auch Durchsuchungen in Frankreich und den Niederlanden. Das heißt, die sächsischen Ermittler haben auch Kontakt zu ihren Kollegen in den Nachbarländern aufgenommen. Wie ist das abgelaufen?
Also auch wenn sich das Portal vor allem an deutschsprachiges Publikum gerichtet hat, hat Dirk B. ja europaweit agiert. Vor allem von Spanien aus, wo er seinen Hauptwohnsitz hatte. Er hatte da ja eine Finca auf Mallorca. Da war aber auch sein Firmensitz und er hatte dort Kontos. In Frankreich und in den Niederlanden fanden Durchsuchungen statt. Da standen zum Beispiel die Server für die Filehoster, auf denen die eigentlichen Filme lagen. Die niederländischen Behörden hatten Kino.to ja bereits auf dem Schirm, weil dort vor dem Umzug nach Russland auch die Server der Seite selbst standen. Die Polizei musste also europaweit agieren. Das hat zu verschiedenen Hürden, aber auch zu neuen Möglichkeiten geführt. Zum Beispiel hat das LKA Sachsen in Frankreich Festplatten mit Daten im Zusammenhang mit Kino.to angekauft, um die Ermittlungen zu beschleunigen.
Das klingt schon etwas ungewöhnlich, aber Kriminalhauptkommissar Jens Teubel erklärt das nochmal genau.
Und wenn Sie das natürlich, können Sie das über die Rechtshilfe machen, dann kriegen Sie ungefähr in 1-2 Jahren mal die Sachen. Das hat uns aber nie weitergebracht. Also habe ich mich dann mit OVH Frankreich in Verbindung gesetzt. wie sieht es aus? Die haben uns dann den Preis vorgeschlagen. Da habe ich dann zurückgeschrieben, ist uns zu teuer. Und dann haben wir uns auf den Preis geeinigt, wo alle damit zufrieden waren. Und dann haben die uns die Platten zugeschickt. Und dann ist es irgendwann mal hier unten ist ein LKW angekommen mit einer großen Europalette, wo dann alle Festplatten drauf waren.
Vielleicht eine kurze Erklärung. OVH ist der Name dieses Serverbetreibers in Frankreich. Eine Europalette voller Festplatten, das kann man erahnen, um welche Datenmengen es hier auch geht. Was hat denn das LKA Sachsen dafür bezahlt?
Ja, also Jens Teubel zufolge ging es da wohl um einen Betrag zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Also ein Ankauf von Festplatten war ein absolutes Novum. Und Jens Teubel hat gesagt, man hat es eben ausprobiert und es hat funktioniert.
Jetzt habe ich noch eine ganz grundsätzliche Frage. Wir haben über diese große Razzia gesprochen, wir haben jetzt über diese Durchsuchung im Ausland gesprochen. Aber eigentlich haben wir davor gesagt, dass die Polizei gar nicht so viel unternommen hat, was sie irgendwie wirklich weitergebracht hatte, sondern dass die GVU eigentlich nur so recherchiert hat. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass Kino.to bereits nach 3 Jahren online zu sein, dann auf einmal, in Anführungsstrichen, so plötzlich abgeschaltet wird? Und welche Spur hat die Ermittler zu Dirk B. geführt, dem Kopf von Kino.to?
Also die Ermittlungsbehörden selbst sind dem Team von Kino.to lange nicht auf die Schliche gekommen, aber eben die GVU. Die GVU hat einen Deal mit Insidern gemacht, finanziert von der Filmbranche. 150.000 Euro haben diese Insider erhalten. Und die GVU hatte für interne Infos zu Dirk und seinen Leuten bekommen. Und diese Infos hat die GVU dann Ende April 2011 schön säuberlich aufbereitet direkt an das LKA weitergegeben und Strafanzeige gestellt. Und mit diesen privaten Ermittlungen auf dem Silbertablett serviert, hat die sächsische Ermittlungseinheit Ines dann eben die größte Razzia in Sachen Urheberrechtsverletzungen, die es in Deutschland je gegeben hat, gestartet.
Und wer diese 3 Insider waren, können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Podcast Kino.to die verbotene Streaming-Revolution hören. Den Link in der ARD-Audiothek, den finden Sie in unseren Shownotes. Wie verhalten sich denn jetzt Dirk und die anderen Beschuldigten bei den Vernehmungen?
Genau, wir haben schon kurz drüber gesprochen. Der Programmierer Ishikawa, der kooperiert quasi direkt bei der Durchsuchung mit den Behörden. Die anderen schweigen erstmal. Das war auch so abgemacht. Das wurde mir erzählt. Wenn sie mal hochgenommen werden sollten, dann sollen alle schweigen. Aber es kommt dann doch alles anders. Am Ende brechen alle ihr Schweigen.
Nach und nach packen dann also die Beteiligten aus. Wie ist es denn bei Dirk? Wird er auch irgendwann weich?
Ja, genau. Auch Dirk sagt ein paar Wochen nach seiner Festnahme aus, sein Anwalt ist dabei. Und dass der Anwalt da eben einfach dabei sitzt, das hat Kriminalhauptkommissar Jens Teubel, der auch dabei war, schon erstaunt.
Das war ein großer Vorteil. Also gerade was das Aussageverhalten damals betraf, also da hätte bestimmt in anderen Kriminalitätsbereichen schon manch Anwalt eher mal ein Veto eingelegt und gesagt, da müssen wir uns schon erst einmal besprechen, bis du weitere Aussagen hier triffst. Aber damals hat er vollumfänglich dann auch sich eingelassen an dem Nachmittag und auch alles erzählt, wie es war.
Gegen die Angeklagten gibt es vor Gericht getrennte Verfahren. Die Urteile werden 2011 und 2012 gesprochen. Wie fallen sie aus?
Wegen gewerbsmäßiger, unerlaubter Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke in über 1 Million Fällen werden die Angeklagten dann verurteilt. Am Anfang bestand auch noch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Der taucht im Urteil dann aber nicht mehr auf. Dirk bekommt 4,5 Jahre Haft und muss 3,7 Millionen Euro zahlen, die er mit Werbung auf Kino.to verdient hat. Das klingt jetzt ziemlich viel, aber das sind fast 3 Millionen Euro weniger als die Summe, von der die Staatsanwaltschaft ursprünglich ausgegangen war. Der Mann, der die Server beschafft hat, der bekommt 3,5 Jahre. Und Dirks Schwager, der Administrator, 3 Jahre. Markus, der Designer, bekommt 2,5 Jahre. Und Ishikawa, der zweitwichtigste Mann, der Programmierer, bekommt 3 Jahre und 10 Monate.
Nun haben wir beide uns schon als Nutzer von Kino.to damals geoutet und dieses ungute Gefühl, als die Seite geschlossen wurde. Wir haben über die Abmahnwellen beim Filesharing gesprochen. Folgt hier nun auch eine ähnliche Abmahnwelle? Und haben wir jetzt auch noch was zu befürchten?
Das war natürlich die große Angst, als über die Festnahme und den Prozess berichtet wurde. Die große Angst, was passiert jetzt mit uns Usern? Werden wir jetzt auch verfolgt? Letztendlich kommt es nicht zu Ermittlungen gegen die Nutzer. Trotzdem gehen wir im Podcast auch der Frage nach, welchen Anteil wir als Nutzer eigentlich an Kino.to hatten. Also gegen uns wurde vielleicht nicht vorgegangen, aber wir hatten schon einen gewissen Anteil daran. Wir hingen alle irgendwie mit drin. Es gab die Seite nur, weil wir alle so fleißig geklickt haben. 2011 gibt es dann auch einen Amtsrichter im Kino.to-Verfahren, Der sagt, wer illegale Streams im Internet schaue, der mache sich strafbar. Daraufhin passiert aber erstmal nichts, bis 2017. Da sagt der EuGH, Nutzer machen sich strafbar, wenn sie wissen, dass sie auf einer illegalen Seite streamen. Und das ist dann eine absolute Kehrtwende in der Rechtsprechung. Bis dahin gilt Streamen als Grauzone und es wurde auch niemand dafür verurteilt. Ab jetzt ist klar, es ist illegal. Tatsächlich gibt es aber immer noch nicht wirklich Konsequenzen für so illegales Streaming, weil es so gut wie nie verfolgt wird. Es ist eben quasi nicht nachweisbar. Damals ist es für die Nutzerinnen und Nutzer aber eben nicht so klar. Sie bekommen nur mit, dass die Behörden gegen KinoTO vorgehen und gegen die Betreiber und da bekommt man natürlich Angst. Das sorgt aber auch für Beschwerden, unter anderem bei der GVU, der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Die hat ja damals mit dem Ankauf von Insider-Informationen und der Anzeige das ganze Verfahren ins Rollen gebracht. Und die bekommt jetzt eben auch Anrufe von den Fans von KinoTO.
Und an die Reaktion von mutmaßlichen KinoTO-Fans erinnert sich der damalige GVU-Chef Matthias Leonardi.
Wir haben ganz viele Anrufe und Mails und sonst irgendwas gekriegt von jungen Leuten, die gesagt haben, als sie rausgekriegt haben, dass wir dahinter standen. Was das denn sollte, warum man ihnen dann ihre Plattform kaputt macht, bis sie festgestellt haben, die haben das gar nicht verstanden, dass das irgendwas illegal ist. Die waren so daran gewöhnt, das war völlig normal.
Heftige Reaktionen gibt es auch nach dem Urteil. Das Hacker-Kollektiv Anonymous veröffentlicht Videobotschaften. Darin wird unter anderem dem Staat vorgeworfen, die Freiheit des Internets zu beschneiden. Zudem werden die Internetseiten des Justizministeriums Sachsen und des Bundes angegriffen. Es herrscht also großer Unmut in Teilen der Netzgemeinde. Und auf die Abschaltung von KinoTO und die Urteile gegen die Betreiber folgen auch politische Diskussionen. Dabei meldet sich zum Beispiel die damals recht populäre Piratenpartei zu Wort. Mehr dazu ist auch im Podcast KinoTO die verbotene Streaming-Revolution von Maxi Röhmel zu hören. Zu finden in der ARD-Audiothek und verlinkt in unseren Shownotes. Die tatsächlichen Geschädigten von KinoTO und ähnlichen Plattformen sind aber die Filmschaffenden, also Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren, Kameraleute, Produktionsfirmen und so weiter. Ihre Werke wurden illegal kopiert und verbreitet. In der Folge sanken die Einnahmen durch Kinoeintritte oder DVD-Verkäufe. Was denkst du, Maxi, wie stark hat KinoTO dieser Branche geschadet?
Also der Schaden selbst ist ganz schwer zu beziffern. Das Gericht selbst hat im Urteil gegen Dirk B. auch keine Zahl genannt. Woran sollte man das auch wirklich messen? Es ist ja nicht so, dass jeder Stream, der geguckt wurde, ohne KinoTO ein Kinoticket oder einen DVD-Kauf bedeutet hätte. Vieles wurde auch einfach geschaut, weil es eben online so frei verfügbar war. Es ist also schwer festzumachen, wie hoch der Schaden wirklich war. Aber dass es ihn gab, das steht auf jeden Fall fest. Und dadurch, dass wir KinoTO alle genutzt haben, haben wir dieses Geschäft auch weiter vorangetrieben, weiter befeuert, das Geschäft mit den Raubkopien. Die Beliebtheit von KinoTO hat aber gezeigt, dass damals einfach eine Entwicklung verschlafen wurde. Es gab kein legales Angebot für das Schauen von aktuellen Filmen und Serien und so ist man eben auf diese Angebote ausgewichen. Aus Sicht mancher Filmschaffender schadet Streaming ganz allgemein der Wertschätzung für Filme. Das sagt zum Beispiel der Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhöfen.
Gerade dieser Kultur, dass die Leute sich Filme auf Handys anschauen, die eigentlich fürs Kino gemacht worden sind, dieser Kultur müsste man entgegensetzen, dass Filme wieder Wert bekommen, Wertschätzung erhalten. Also wenn Menschen sagen, ach Filme und Musik, dafür muss ich nichts zahlen. Aber für ein Eis an der Tankstelle, da zahle ich was. Aber für Filme und Musik, das ist mir nichts wert. Filme, die vor 10 Jahren, vor 5 Jahren noch ins Kino gekommen wären, kommen mittlerweile nicht mehr ins Kino. Finden vielleicht gar keinen Verleih, keinen richtigen. Und das hat schon damit zu tun mit dieser Abnahme an Wertschätzung für Kino oder für wie man Kultur wertschätzt und auch konsumiert.
Es gibt natürlich auch Meinungen, die sagen, dass gerade jetzt auch das legale Streaming durchaus eine Chance auch für viele Filmschaffende oder Produzierende ist. Da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander. Aber man kann natürlich auch diese Argumentation der Wertschätzung gerade fürs Kino durchaus auch nachvollziehen. Heute sind ja legale Angebote am Markt. Es gibt Streaming-Angebote von großen US-Konzernen wie Amazon, Disney und Netflix und auch unsere eigene Mediathek, die ARD-Mediathek und auch das vom ZDF wurden in den letzten Jahren ja erheblich ausgebaut. Gibt es denn trotzdem weiterhin illegales Streaming heutzutage, auch wenn wir jetzt wissen, dass es jetzt eigentlich strafbar ist, diese Seiten zu nutzen?
Ja, also nach der Abschaltung von KinoTO sind erstmal total schnell Nachfolger entstanden, die diese Lücke gefüllt haben. Movie2K gab es ja damals schon. Dann ist relativ schnell KinoXTO entstanden. Das wurde von einer Person aus dem KinoTO-Kreis betrieben, der nicht geschnappt worden war. Er kam aber auch nicht lange damit durch. 2014 wurde er dann auch festgenommen und 2015 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Ähnliche Portale, Movie2K oder Movie4K zum Beispiel, die wurden inzwischen geschlossen. Der Prozess gegen den Betreiber von Movie2K läuft aktuell noch, also jetzt im Oktober 2024. Heute gibt es aber natürlich, du hast es ja gesagt, zahlreiche legale Angebote für Streaming. Aber mitunter sind mittlerweile Abos bei ganz vielen verschiedenen Plattformen nötig, damit man alles gucken kann, was man so gucken will. Es gibt ja auch Serien mit einer Staffel beim einen Anbieter und einer Staffel beim anderen Anbieter. Und das könnte ein Grund dafür sein, warum jetzt im Moment gerade illegales Streaming wieder mehr Zulauf hat. Gerade Serien wurden in der EU zuletzt wieder 20% öfter illegal angesehen als noch 2020. Das ergab eine Studie des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Also diese wirklich perfekte Lösung, wie man unkompliziert, gerecht Zugang zu Kultur bekommt, von dem alle Seiten profitieren, also die Urheber und die Nutzer, so dass keine Rechte verletzt werden, das gibt es noch nicht wirklich.
Zum Schluss noch einmal zurück zu Kino.to und den damaligen Betreibern. Sie haben ja inzwischen alle ihre Strafen verbüßt. Zu manchen hattest du ja auch Kontakt. Was machen denn diese Leute heute? Haben sie ein neues Leben mit neuen legalen Berufen?
Ich hatte mit einigen Kontakt. Ich kann nicht so wahnsinnig viel sagen, weil mehrere Jahre vergangen sind seit den Verurteilungen und alle haben ein Recht auf Privatsphäre und Resozialisierung. Aber sie führen heute, soweit ich weiß, alle eigentlich normale Leben. Das kann ich schon sagen.
Und der Mann, der Dirk B. und Co. damals auf der Spur war, Kriminalhauptkommissar Jens Teube vom LKA Sachsen, schaut heute übrigens auch mit Humor auf diese ganze Geschichte. Hat sogar etwas wie Bewunderung für das Kino.to-Team.
Die Jungs haben einfach vor ihrer Sache gelebt, muss man so sagen, jedenfalls. Die Betreibergruppe, und es ging letztendlich, Geld kam rein. Das war der schöne Nebeneffekt. Aber das waren jetzt auch keine Schwerverbrecher, wie man sich das vielleicht im Fernsehen manchmal so ansieht oder was. Sondern es waren ganz normale Menschen, Kiddies teilweise ja auch, was jetzt die Uploader waren, die im Internet groß geworden sind. Und ich sage nach wie vor, die haben trotz alledem meinen Respekt. Die haben ja was geschaffen. Man muss immer sehen, wenn man sich von unten nach oben durcharbeitet, das sollte natürlich alles legal sein und alles auch juristisch sauber sein. Aber deshalb sind sie nun keine schlechten Menschen.
Das sagt Ermittler Jens Teubel vom LKA Sachsen. Maxi, ich danke dir für deine Recherchen und dass du heute uns dieses komplexe Thema so verständlich gemacht hast.
Gerne, es hat Spaß gemacht.
Und nun interessiert uns auch Ihre Meinung, liebe Hörerinnen und Hörer. Finden Sie es gut, dass wir auch mal Kriminalfälle aus der digitalen Welt in unserem Podcast besprechen? Schreiben Sie uns gerne eine Mail mit Ihrem Feedback an crimetime@mdr.de. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und meinen Kollegen David Kopp und Ingo Naumann für die Arbeit an dieser Podcast-Folge von ARD Crime Time. Mein Name ist Mathis Kiesig und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.